Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Katharina Peetz. Guten Morgen. Der europäische Green Deal. Was ist von den Versprechen in der EU-Klimapolitik geblieben? Außerdem, in London steht Bürgermeister Sadiq Khan zur Wiederwahl. Seine umstrittene Umweltzone könnte die heutige Wahl entscheiden. Und in Rumänien wird der größte NATO-Stützpunkt Europas aufgebaut. Unser Reporter hat die Militärbasis am Schwarzen Meer besucht. Die G7-Staaten haben sich in dieser Woche auf einen Kohleausstieg bis 2035 geeinigt. Damit würde ein wichtiger Faktor für das Erreichen der Klimaziele erfüllt. Eine Verringerung des Ausstoßes von CO2 durch fossile Energien. 2015 war auf der UN-Klimakonferenz in Paris vereinbart worden, die Erhitzung der Erde auf deutlich unter 2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu beschränken. Doch wie dieses Ziel erreicht werden soll, das wurde damals nicht festgelegt. In der EU präsentierte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 4 Jahre später den Green Deal als Europas Antwort auf Paris. Das Maßnahmenpaket soll dafür sorgen, dass die EU bis 2050 klimaneutral ist. Kurz vor Ende der Legislaturperiode des Europäischen Parlaments und der Amtszeit der Kommission stellt sich also die Frage, hat der Green Deal gehalten, was versprochen würde? Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Felix Genuet gesprochen, Experte für die EU-Klimapolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ursula von der Leyen nannte den Green Deal 2019 Europas Mann-auf-dem-Mond-Moment. Wenn wir nach 5 Jahren Bilanz ziehen, ist diese Mondlandung geglückt?
Ja, zunächst mal ist vielleicht gut zu sagen, dass 2019, als die letzten Europawahlen stattfanden, Wahlen, in denen das Thema Klimapolitik wirklich eine zentrale Rolle gespielt hat, seitdem ist viel passiert. Wir haben eine Ambitionssteigerung gesehen für das 2030-Ziel der Emissionsreduktion von 40% im Vergleich zu 1990 jetzt auf 55%. Das ist eine deutliche Ambitionssteigerung und im Nachgang wurden alle Politikinstrumente entsprechend angepasst. Das bedeutete viele Entscheidungen, viele Mehrheiten im Parlament und zwischen den Mitgliedstaaten. Dass das erreicht wurde, ist tatsächlich ein Erfolg. Insbesondere, wenn man berücksichtigt, welche Krisen und Kriege wir in der Zeit gesehen haben. Corona-Pandemie, die russische Invasion in der Ukraine. Und das zeigt, wie resilient europäische Klimapolitik sein kann. Wir sehen aber auch in der Umsetzung noch offene Fragen, insbesondere auf Ebene der Mitgliedstaaten. Und wir sehen jetzt zuletzt auch Bemühungen, klimapolitische Ambitionen eher wieder zurückzustellen. Ich glaube, es ist aber wichtig zu sagen, dass es dabei nicht um das Grundgerüst der Klimapolitik geht. Das ist soweit stabil. Es geht vor allem um die Dossiers, die an den Schnittstellen der Klimapolitik stehen, insbesondere Industrie- und Landwirtschaftspolitik.
Da nennen Sie jetzt schon wichtige Stichworte, wenn Sie sagen, der Eindruck entsteht, dass die Klimapolitik ein Stück weit zurückgedreht wird. Trügt dieser Eindruck oder wie erklären Sie sich das?
Ja, das sind natürlich Versuche, schon den Ton zu setzen für nach den Wahlen. Ich würde weiterhin sagen, dass wir in dieser Legislatur vor allem viele Erfolge gesehen haben und dass wir aber insbesondere mit dem Thema Landwirtschaftspolitik, das war ja öffentlich sichtbar, auch mit den Protesten in den Straßen, nicht nur in Brüssel, auch in Berlin, die Versuche sehen, dass diese Schnittstelle, an der viel passieren muss, das sagt auch die Kommission in ihren Auswertungen, was in den Mitgliedstaaten bislang passiert, in Zukunft nicht zu ambitioniert werden sollte. Das ist einer der entscheidenden Hebel, an denen die Europäische Kommission, die nächste Europäische Kommission, wird arbeiten müssen, wo der Handlungsdruck sehr groß sein wird.
Auf die Aufgaben der nächsten Kommission würde ich gleich gerne noch näher eingehen, aber vielleicht kurz nochmal zur Landwirtschaft. Wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten diese massiven Proteste gegen die Umweltauflagen gesehen von den Bauern. Und vergangene Woche hat das Europäische Parlament diese geplanten Umweltauflagen in weiten Teilen zurückgenommen. Wenn wir über den Green Deal sprechen, inwieweit steht das miteinander in Zusammenhang?
Die Entscheidung steht nicht im engen Zusammenhang mit dem Green Deal. Also es ist nicht die Reform der Klimapolitik im Detail, um die es da geht. Aber es ist eben eine dieser Schnittstellen, die relevant ist für Klimapolitik. Ein anderes Beispiel ist das EU-Renaturierungsgesetz, Nature Restoration Law auf Englisch genannt, wo man gesehen hat, dass es in der Tat Bemühungen gibt, dieses Gesetz zum Scheitern zu bringen oder deutlich abzuschwächen. Also es gibt die Bemühungen, ist auch wichtig, darauf hinzuweisen. Es ist aber eben so, dass sie nicht den Kern der Klimapolitik als eine Politikarchitektur, wie sie Emissionsreduktionsziele erreichen soll, berührt. Wir sind da eher in den sehr technischen Fragen. Die sind wichtig, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Bis jetzt sehe ich aber kein Unterwandern der klimapolitischen Architektur. Aber diese Schnittstellen werden wichtiger. Die Emissionen in der Landwirtschaft sind zum Teil sehr schwer vermeidbar. Und das heißt, der Druck auf genau diese sehr technischen Entscheidungen wird zunehmend steigen.
Und wenn Sie sagen, es gibt diese Bemühungen, da auch ein Stück weit was zurückzudrehen, von wem kommen die? Weil Ursula von der Leyen vermarktet das ja eigentlich sehr stark als ihr Projekt, den Green Deal oder die Klimaschutzpolitik insgesamt.
Ja, da sprechen Sie eine wichtige Spannung an, weil die Bemühungen durchaus vor allem aus der Europäischen Volkspartei, also die Partei der Kommissionspräsidentin, kommen. Hier gab es zum Teil offene Konflikte. Das hat sich unter anderem bei dem Renaturierungsgesetz, das ich angesprochen habe, gezeigt. Und das ist auch wichtig zu wissen, dass die europäischen Parteien natürlich anders funktionieren als zum Beispiel nationale Parteien. Die Fraktionsdisziplin im Europäischen Parlament ist deutlich weniger ausgeprägt. Und deswegen sind diese Konfliktlinien in den Parteien auch besonders wichtig, wenn wir darauf schauen, wie laufen eigentlich die Verhandlungen nach den Europawahlen, wo bestehen eigentlich die Mehrheiten für die nächste Kommission. Das ist nicht trivial. Da gibt es offene Konflikte, nicht nur in der Volkspartei, auch in den anderen Parteien.
Und wenn wir auf die nächste Amtszeit der Kommission und das neu zusammengesetzte Europaparlament nach den Wahlen vorausblicken, es ist davon auszugehen, dass die EVP wieder stärkste Fraktion wird, aber auch die Rechtsaußenparteien deutlich gestärkt werden. Was erwarten Sie davon ausgehend für die EU-Klimapolitik in den nächsten Jahren?
Ja, zunächst mal die Parteien, die bislang den Green Deal gestützt haben. Das sind vor allem die Grünen, die Liberalen, die Sozialdemokraten und die Europäische Volkspartei, hätten auch nach den aktuellen Projektionen, die wir kennen, weiterhin eine komfortable Mehrheit, um Klimapolitik zu beschließen. Das berührt aber das Thema, das ich eben schon angedeutet habe. Im Europäischen Parlament funktionieren die Mehrheiten durchaus anders. Die Fraktionsdisziplin ist nicht so stark ausgeprägt. Das heißt, je knapper diese Mehrheit wird, desto schwieriger wird es, diese vielen Mehrheitsentscheidungen herbeizuführen, die das Europäische Parlament braucht. Je schwächer das Europäische Parlament in den eigenen Positionen ist, desto weniger relevant ist es auch in den Entscheidungsprozessen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht nur darauf schauen, wie stark wird der rechte Rand, sondern dass wir auf die Konfliktlinien in den Parteien, die bislang den Green Deal gestützt haben, auch schauen und besser verstehen, was ist mit diesen Parteien zu machen und wo, siehe zum Beispiel Landwirtschaft, wird es sehr schwierig, ambitionierte Politik zu machen. Das wird jedenfalls die Dimension sein, die auch Ursula von der Leyen, wenn sie denn als für eine zweite Kommissionspräsidentschaft vorgeschlagen wird von den Staats- und Regierungschefs, wird schauen müssen, wie sie ihre Mehrheit in diesen Parteien organisiert.
Dann versuchen wir es zum Schluss nochmal konkret zu machen. Was sind die nächsten Aufgaben, Herausforderungen, die eine neue Kommission in Sachen Klimaschutzpolitik angehen muss?
Ja, der erste Test für die Arbeitsfähigkeit wird sicherlich das neue Ziel für 2040. Da muss die Europäische Kommission im nächsten Jahr einen Vorschlag machen und dann wird sich zeigen, wie ambitioniert möchte die neue Kommission sein und dann auch, wofür finden sich Mehrheiten im Europäischen Parlament und unter den Mitgliedstaaten, die da eine ganz wichtige Rolle zu spielen haben. Erst im Nachgang findet dann die Reform aller klimapolitischen Instrumente statt. Das sind dann auch wieder sehr viele, sehr kleine technische Entscheidungen, bei denen die Mehrheiten eine große Rolle spielen. Thematisch werden wir auf die Schnittstellen der Klimapolitik schauen. Das hatte ich schon gesagt. Zum einen die Industriepolitik und die Landwirtschaftspolitik. Frau von der Leyen hat auf die Industriepolitik schon sehr stark abgehoben in ihren bisherigen Reden. Da wird vorbereitet, dass die zweite Phase des Green Deals vor allem ein Industrial Deal auch sein soll.
Mit Felix Genuit von der Stiftung Wissenschaft und Politik habe ich über die EU-Klimapolitik und die Bilanz des Green Deals nach 5 Jahren gesprochen. Um Umfragen und Studien kommen regelmäßig zu dem Schluss, dass die Zustimmung zu Klimaschutz grundsätzlich relativ hoch ist. So ergaben in einer Umfrage unter 130.000 Menschen in 125 Ländern 69% der Befragten an, dass sie bereit wären, 1% ihres monatlichen Einkommens für die Bekämpfung der globalen Erderwärmung abzugeben. Die Umfrage wurde kürzlich im Fachjournal Nature Climate Change veröffentlicht. Wenn es aber um Einschnitte im alltäglichen Leben und Komfort geht, dann regt sich doch auch immer wieder Widerstand. In London könnte der Streit über eine klima- und gesundheitsfreundliche Verkehrspolitik über die politische Zukunft von Bürgermeister Sadiq Khan entscheiden. Bei den heutigen Kommunalwahlen tritt der Labour-Politiker zur Wiederwahl an. Wie seine Chancen stehen, berichtet Sven Lohmann.
Es ist schwer, in London einen Taxifahrer zu finden, der nicht auf Sadiq Khan schimpft, den Bürgermeister. Kaum ins Gespräch verwickelt, geht es los mit dem Unverständnis über die vielen Einbahnstraßen oder Durchfahrverbote. Mal sei links abbiegen untersagt, mal rechts abbiegen. Taxifahrer in London leiden und viele andere auch, die auf das Auto angewiesen sind. Wie Danny Madden, Bauunternehmer, den nun auch noch eine zusätzliche Umweltgebühr plagt. Wir haben dadurch Aufträge verloren. Wir mussten die hohen Extrakosten auf unsere Kunden umlegen. Und die haben gesagt, wenn es jetzt teurer wird, ziehen wir den Auftrag zurück. Umgerechnet 15 Euro müssen Autofahrer pro Tag bezahlen, die mit ihrem Wagen die Abgasnorm nicht einhalten. Eine saubere Luftabgabe, die sich über ganz London erstreckt. Danny, der gerade an einem Haus ein Gerüst errichtet, hat nun seine Transporter verkauft und neue angeschafft, die die Abgaswerte einhalten. Nun spart er die Gebühr, sitzt aber auf einem Berg an Schulden. Ich muss ja auch Geld verdienen. Meine Mitarbeiter wollen bezahlt werden und nun habe ich diese Extrakosten, alles nur wegen der Umweltzone. Das Thema ist emotional. Londons Bürgermeister Sadiq Khan rühmt sich damit, den Autoverkehr schon verringert zu haben. Er wolle, dass die Menschen zu Fuß gehen, Fahrrad fahren, den Bus oder die Bahn nehmen, sagte er im Wahlkampf, in dem es für ihn um seine Wiederwahl geht. Saubere Luft und Verkehr gehören zu den Hauptthemen. Für seine Maßnahmen bekommt er auch Applaus. Londons Luft ist noch immer schwer zu atmen. Und Rosamund Kissy Debra steht demonstrativ an einer vielbefahrenen Kreuzung, um ihre Geschichte zu erzählen. Ihre 9-jährige Tochter ist an der verpesteten Londoner Luft gestorben. Plötzlich bekam sie den schlimmsten Husten, den ich je erlebt habe. Über 30 Mal mussten wir anschließend ins Krankenhaus wegen schweren Asthmaanfällen. Es ist nicht gut ausgegangen. Sie ist daran gestorben. Das war vor über 10 Jahren. Seitdem kämpft Rosamund für bessere Luft und unterstützt jede Maßnahme, die Autofahren unattraktiver macht. Wer widerspricht, dem zeigt sie auch schon mal den Obduktionsbericht ihrer Tochter. Sie ist an extremer Luftverschmutzung gestorben, so steht es auf ihrem Totenschein. Die Londoner sind gespalten in der Frage. Die Hälfte unterstützt die Umweltgebühr und Einschränkungen für Autos, die andere nicht. Den Wahltag sieht Bürgermeister Sadiq Khan von der Labour-Partei deshalb auch als Abstimmung über seine harten Maßnahmen. Wenn ich die Wahl verliere, habe ich wohl falsch gelegen, aber manchmal muss man auch zu harten Maßnahmen stehen und versuchen, den Leuten zu erklären, warum sie richtig und alternativlos sind. Neben London wird noch in mehr als 100 weiteren Kommunen und Großstädten gewählt. Dort geht es um Themen wie Löcher in den Straßen oder noch tiefere Krater in den Gemeindefinanzen. Gleichzeitig werden die Lokalwahlen aber auch zu einem wichtigen Stimmungstest für die Wahlen zum britischen Parlament später im Jahr, meint John Tabish vom Think Tank Center for London. Einen großen Einfluss hat die grundsätzliche Stimmung im Land über Themen, auf die lokal eigentlich gar niemand Einfluss hat. Deshalb wird auch Premierminister Rishi Sunak genau hinschauen. Mit seinen konservativen Tories liegt er in Umfragen zum landesweiten Trend abgeschlagen hinter der Labour-Partei. Die Kommunalwahlen werden ihm einen Eindruck liefern, wie düster die Aussichten für ihn und die Konservativen tatsächlich sind. Selbst Putschversuche aus den eigenen Reihen muss er befürchten, sollten die Ergebnisse sogar desaströs für die Tories enden.
Der Beitrag von Sven Lohmann über die heutigen Kommunalwahlen in England und Wales und die Chancen von Londons Bürgermeister Sadiq Khan, wiedergewählt zu werden. Beim Thema Klimaschutz ist teilweise die Position zu hören, es gibt gerade drängendere, zumindest greifbarere Probleme und Krisen in der Welt. Eine davon ist der russische Angriffskrieg in der Ukraine und auch die Sorge vor einer Ausweitung des Kriegs. Die NATO hat seit dem russischen Überfall auf die Ukraine die Ostflanke deutlich gestärkt, im Baltikum, aber auch in Rumänien. Das Militärbündnis hatte im März 2022 beschlossen, dort multinationale Kampfverbände zu stationieren. Hinzu kamen weitere US-Truppen auf dem Luftwaffenstützpunkt am Schwarzen Meer. Dieser Stützpunkt soll nun weiter ausgebaut werden. Es entsteht der flächenmäßig größte NATO-Stützpunkt in Europa. Vor einigen Wochen haben die Arbeiten begonnen und Manfred Götzke hat sich vor Ort einen Eindruck verschafft.
Oberst Nicolae Cretu zieht sich seine Fliegerjacke über, lässt sich im Hauptquartier von seinem Assistenten briefen. Dann läuft der Kommandeur aufs Rollfeld der NATO-Basis Mihai Kogalnitschano am Schwarzen Meer, nur wenige hundert Kilometer vom Kriegsgeschehen in der Ukraine entfernt. Wir sind hier an der Ostflanke, auf der östlichsten Basis der NATO. Vor zwei alten Hangars stehen einige ältere rumänische Kampfhubschrauber, dahinter Eurofighter aus Großbritannien. Bald werden wir hier auch ein weiteres Geschwader an F-16-Kampfjets haben, das dritte dann in Rumänien. Cretu weist in Richtung der bestehenden Landebahn. Dort hinten, einen Kilometer weiter östlich, laufen seit einigen Wochen die Arbeiten für eine zweite Piste. Daneben sollen neue Hangars, Kasernen, Treibstofflager und ein neuer Tower gebaut werden. Alles, was für eine NATO-Air Force-Basis nötig ist. Da drüben entsteht quasi eine zweite, komplett neue Basis. In den nächsten Jahren wird hier der flächenmäßig größte Militärstützpunkt der NATO in Europa entstehen. Auf knapp 3000 Hektar sollen künftig rund 10.000 NATO-Soldaten stationiert werden, plus Angehörige. Eine militärische Kleinstadt am Schwarzen Meer. 2,5 Milliarden Euro investiert allein Rumänien in die Basis. Hinzu kommen die Investitionen der Amerikaner und anderer NATO-Partner. Für die NATO ist diese Basis zurzeit vor allem für die Air-Policing-Missionen wichtig, um den rumänischen und damit den NATO-Luftraum zu sichern. Das ist die relevanteste Mission. Von dieser Airbase starten NATO-Partner aber auch immer wieder Einsätze außerhalb des NATO-Territoriums. Oberst Cretu winkt seinen Fahrer heran. Wir steigen in die Dienstlimousine, fahren übers Rollfeld. Vorbei an weiteren britischen Eurofightern, die zurzeit für das Air Policing hier sind. Es geht dabei um Abschreckung. Und die Tatsache, dass der NATO-Luftraum von den Russen hier, in unserem Verantwortungsbereich, noch nie verletzt wurde, zeigt, die Abschreckung wirkt. Wir passieren einige mobile Flugzeughangars, riesige Zelte, in denen die Kampfflugzeuge stehen. Wie viele momentan auf der Basis sind, darf oder will der Oberst nicht preisgeben. Schon nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014 hatte die rumänische Regierung beschlossen, die NATO-Basis am Schwarzen Meer auszubauen. Damals nahmen die Rumänen die Bedrohung durch Russland deutlich ernster als manch westlicher NATO-Partner. Die konkreten Planungen begannen 2018. Die Vollinvasion Russlands habe die Arbeit massiv beschleunigt, sagt der Oberst. 2022 haben wir unsere Pläne für den Ausbau angepasst, um hier schnell mehr Soldaten unterzubringen, so wie es die NATO-Staaten beschlossen haben. Seitdem haben wir die Kapazitäten hier schnell ausgebaut für mehr Soldaten und anderes militärisches Equipment. Am Rand der Basis ragt eine französische Flagge in den Himmel. Von Stacheldraht umzäunt haben auch die Franzosen hier ein eigenes Camp aufgeschlagen. Ein Teil der NATO Battle Group, die die Franzosen seit 2022 in Rumänien befehligen. Doch am stärksten sind hier die Amerikaner vertreten. Schon Jahre vor dem Beitritt Rumäniens zur NATO 2004 war amerikanisches Militär hier. Sie haben die Basis für den Irakkrieg genutzt, danach für Einsätze in Afghanistan und Syrien. Hier war vor zwei Jahren noch gar nichts, nur Felder. Auf einer frisch asphaltierten Parkfläche stehen Dutzende amerikanische Personentransporter, Militärjeeps, Geschütze. Alles wirkt noch etwas improvisiert, auf der noch zu kleinen Basis für all die neuen Soldaten. Vor einigen Wochen hat die US-Armee die 82. Luftlandedivision hierher verlegt. Es sei eine der kampfstärksten Einheiten der US-Armee, sagt Cretu. Während der Oberst genaue Daten zu Soldaten und Flugzeugen verschweigt, spricht er darüber gerne. Es möge ruhig klar sein, wer hier an der Ostflanke das NATO-Gebiet verteidigt.
Die Reportage von Manfred Götzke vom rumänischen Luftwaffenstützpunkt am Schwarzen Meer, auf dem künftig bis zu 10.000 NATO-Soldaten stationiert werden sollen. Das war Europa heute. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke fürs Zuhören.